ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Amen. So bitten wir dich nun, segne du uns reden und hören. Amen. Liebe Geschwister, der Herr ist mein Hirte. Eines der schönsten Bekenntnisse dessen, was ein Christenleben bedeutet. Der Herr ist mein Hirte. Die Überschrift des vielleicht bekanntesten Psalms, von Konfirmanden gelernt, bei unzähligen Gelegenheiten gebetet, an den Betten von Kranken und Sterbenden als Zuspruch gesagt, Grund genug, sich diesen Psalm einmal ganz genau anzusehen. Ich möchte ihn mir so genau ansehen, dass ich nicht nur eine, sondern sogar zwei Predigten darauf verwenden möchte, in der Hoffnung, dass jeder dieser Psalmverse uns noch näher hinführt zum Herrn, unserem guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Wer kennt sie nicht, diese verschiedenen, meist alten Darstellungen, so eine traumhaft schöne Landschaft, saftige grüne Wiesen, sanfte Hügel. Jesus, unser Heiland, gemalt als Hirte, eine Schafherde folgt ihm. Alles strahlt eine tiefe Ruhe und einen großen Frieden aus. Er ist ein guter Hirt, der treu seinen Schäflein führt. Er weidet mich auf grüner Au, tränkt mich mit Himmelstau. So singen wir mit fröhlicher Melodie bei dem bekannten Lied, Solang mein Jesus lebt. So ein Lied, ja, das mag passen zu einer solchen Hirtenlandschaft. Und ich habe auch schon in unseren Gemeinden gesehen, dass manche so ein Bild in der Stube oder im Schlafzimmer hängen haben. Gott als Hirte. Dieses Bild verwendet nicht nur David, um seinen Herrn zu beschreiben. Man kann durch die Bibel hindurchgehen. Da stellt man zum Beispiel fest, schon der alte Jakob wird's. Bevor er stirbt, segnet er nochmal seine Söhne und als er sich seinem Sohn Josef zuwendet, da redet er rückblickend von Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang, bis auf diesen Tag. 1. Mose 48. Oder wenn man ein paar Jahrhunderte später geht, das Volk Israel sitzt in der babylonischen Gefangenschaft. Da bekommt es eine Verheißung von Jesaja. Er, Gott, wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Jesaja 40. Nun, die Zeiten haben sich geändert. Und die Frage ist, was stellte man sich eigentlich damals vor, wenn man von einem Hirten sprach? Ein Hirte übte jedenfalls ein wichtiges Gewerbe aus. Einen alten Beruf, der den ganzen Einsatz forderte. In dem manchmal trockenen, steinigen Land in Israel musste er für seine Herde Gras und Wasser finden. Er hatte sie vor Wetter und wilden Tieren zu beschützen und verirrte Tiere zur Herde zurückzuholen. Wenn er weit weg von menschlichen Siedlungen unterwegs war, trug er das Lebensnotwendige bei sich. Nun, David, der diesen Psalm geschrieben hat, der wusste, was für ein gefährlicher und anspruchsvoller Beruf Hirte war. Als junger Mann, da stellte er sich ja für einen Kampf zur Verfügung. Denkt dran, es ging gegen die Philister, keiner wollte gegen den Goliath antreten und dann kam David, der junge Kerl, und sagte, ich kämpfe. Da wollte erst keiner etwas davon wissen. Und jetzt, interessant, führt er dem König Saul gegenüber seine Berufserfahrung als Hirte an. Er schildert das sehr lebendig. 1. Samuel 17. Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und errettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen. An diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einen von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Ja, wer von uns hat schon mal mit wilden Tieren in freier Wildbahn gekämpft? Die sehen ja schon im Zoo manchmal recht bedrohlich aus. Ich glaube nicht, dass David hier bloß großmäulig angegeben hat vor König Saul. Das war ja wirklich etwas, was manchmal zum Alltag eines Hirten dort dazugehörte. Also auch ohne Kampferfahrung im Krieg hatte David schon in jungen Jahren das Kämpfen gelernt. Solche und andere Dinge nehmen den traumhaften Hirtenlandschaften auf den Gemälden etwas von ihrer Beschaulichkeit und holen uns zurück in die Wirklichkeit. Hirte zu sein, das ist wahrlich nichts für Romantiker. Andererseits machen sie deutlich, was haben wir nur für einen Herrn, der so zuverlässig, so hingebungsvoll für seine Herde sorgt. Fern aller falschen Romantik, da kämpft er für sie sogar bis zum Tode und lässt sein Leben am Kreuz. Ja, er ist wirklich ein Hirte, wie es keinen vor ihm gegeben hat und auch nicht geben wird. Das führt uns zu etwas anderem. Wenn wir über Gott als Hirten sprechen, David, der König und ehemalige Hirte, er spricht über seinen guten Hirten nämlich sehr persönlich. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Er ist es wert, dass ich ihm mein ganzes Leben lang folge. Nicht alle Menschen von heute werden das Bild von Jesus als gutem Hirten unbedingt tröstlich, beschaulich oder ermutigend finden. Bin ich denn ein dummes Schaf, das geführt werden muss? So mag man fragen. Genau betrachtet ist das Bild vom guten Hirten gerade heute eine Provokation. In einer Gesellschaft, in der Selbstverwirklichung und Genuss für viele Menschen einen enorm hohen Stellenwert haben, da ist ein guter Hirte nicht unbedingt das, was man zum Leben noch braucht. Ja, wenn der Herr mein Hirte wird, dann bin ich ja nicht mehr Herr meines Lebens. Dann ist mein Leben nicht mehr selbstbestimmt, sondern es ist Christus bestimmt. Wer möchte das heute schon freiwillig die Herrschaft über sein Leben abgeben? Nehmen wir dem Bild von Gott als Hirten nichts von seiner Provokation. Verkleinern wir es nicht auf ein beschauliches Trostpflaster für betrübte Seelen oder auf romantische Schäferszenen, sondern sagen wir klipp und klar, der gute Hirte ruft in seine Nachfolger. Um noch einmal zum Psalm zurückzukommen, bedenken wir auch, wer hier spricht. Als David diesen Psalm verfasst, hat er wohl alles erreicht, was ein Mensch in diesem Leben erreichen kann. Macht, Ansehen, Reichtum. David ist es gewohnt, dass man auf seine Anweisungen hört. Auf seinen Wink müssen selbst die höchsten Staatsbeamten folgen und ausführen, was man ihnen sagt. David war menschlich gesehen einer, der niemanden mehr über sich anerkennen musste. Und der sagt, der Herr ist mein Hirte, aus gutem Grund. Wenn selbst so einer die Herrschaft über sein Leben an einen guten Hirten abgegeben hat, dann muss es schon etwas Besonderes sein um diesen guten Hirten. Und so wird der ganze Psalm zu einer Frage an mich. Möchte ich das wirklich, dass Jesus mein guter Hirte ist? Er, der Herr, mit allen Konsequenzen? Oder bin ich mir im Grunde selbst genug, wenn ich ganz ehrlich bin? Gehen wir ein Stück weiter. Er weidet mich auf grünen Auen, führt mich zum frischen Wasser. Wenn ich den Psalm richtig verstehe, ist da vor allem ein Ausdruck der Dankbarkeit. Ein Ausdruck der Dankbarkeit, wie der gute Hirte mir alles und noch dazu reichlich schenkt. So Zeit, sich damit näher zu befassen, wofür David hier alles dankt. Und dann hoffentlich auch selbst zum dankbaren Staunen zu finden. Obwohl dieser Psalm gerade in Not- und Krankheitszeiten viel gebetet wird, aus gutem Grund, eins sollte uns klar sein. Geschrieben wurde er von einem Menschen, dem es geradezu unverschämt gut ging. Nach all den Nöten und lebensgefährlichen Kämpfen, die der David mit dem Saul hatte, jetzt herrscht offensichtlich Friedenszeit. Wir können uns einen David vorstellen, hier, der fest auf seinem Königsthron sitzt. Er hat ein großes Reich in Frieden und Wohlstand und das regiert er. Manchmal denke ich, wir befassen uns als Christen zu viel mit Not, Problemen und Sorgen. Dass es Geschwister gibt, die genug Anlass dazu haben, das ist mir klar. Wir werden in der nächsten Predigt sehen, wie unser Psalm auch dazu eine ganze Menge zu sagen hat. Was macht aber ein Christ, dem es gerade gut geht? Das soll es ja tatsächlich geben. Ich habe wirklich Arbeit gefunden, trotz allem. Ich bin mehr oder weniger gesund, eben meinem Alter entsprechend. Die Kinder und Enkel wachsen und gedeihen. Ich komme mit meiner Ausbildung gut voran. Ich habe schon hoffnungsvolle Pläne, was ich als nächstes machen werde. Und so weiter und so weiter. Was, du hast keine Probleme, du armer Tropf, möchte man fast ausrufen. Oder man möchte gelb vor Neid werden, wenn man es bei anderen sieht, wie es ihnen gut geht. Ja, wie gehe ich als Christ damit um, wenn es mir gut geht? Manchmal denke ich, die Menschen zu Davids Zeiten und in seiner Kultur hatten es da leichter als wir. Wusstet ihr, dass es in der englischen Sprache das deutsche Wort Angst als Fremdwort gibt? Angst. Sorge um die Zukunft, immer zuerst das Haar in der Suppe finden und so weiter und so weiter. Das scheint von außen gesehen so typisch für unser deutsches Volk zu sein, dass die Engländer es sogar in ihre Sprache aufgenommen als Fremdwort. The German Angst. In Israel, und das ist bis heute so geblieben, da konnte man jammern und klagen, ja. Man konnte sogar seine Kleider zerreißen, voller Leidenschaft, wenn es sein musste. Aber man konnte auch feiern und genießen. sich unbeschwert freuen, nicht immer nur angstvoll in die Zukunft schauen oder schwer in seiner Vergangenheit tragen. Aber das Wichtigste, jedenfalls bei den gläubigen Menschen, das Wichtigste war, man konnte danken. Im Sprichwort heißt es ja, wenn es dem Esel zu gut geht, dann geht er aufs Eis. Man konnte immer wieder feststellen, wenn zum Beispiel ein Krieg vorbei war, wenn es den Menschen besser ging, wenn sich ein gewisser Wohlstand einstellte, dann wurden meistens auch die Kirchen leerer. Die Menschen fragten nicht mehr nach Gott. Es war keine Not mehr da, die sie das Beten lehren konnte. Als es David gut geht, ja beinahe zu gut, da geht er nicht wie der besagte Esel aufs Eis, sondern da geht er in den Tempel und dankt Gott. Und so können wir von David lernen, wie wir als gläubige Menschen damit umgehen, wenn es uns gut geht. Voller Dankbarkeit beschreibt er, was ein guter Hirte ihm alles gegeben hat. Mir wird nichts mangeln. Ja, das ist wirklich so wie bei diesen besagten Gemälden vom guten Hirten. Und die haben hier bei dieser Dankbarkeit ihren richtigen Platz. Wie dort, so beschreibt David sich selbst als Gottes Schäflein. Und zwar ein Schäflein, dem es richtig gut geht. Er wird nicht nur zu Heuballen und Trockenfutter geführt. Nein, es gibt saftige grüne Wiesen mit bestem Gras zum Futtern. Kein abgestandenes Wasser aus dem Behälter, sondern frisches Wasser aus einem Bach oder Fluss gibt es zu trinken. Oder, wenn man das bei dem Wasser anders übersetzt, dann heißt es nicht frisches Wasser, sondern stilles Wasser. Und auch das ist bedeutsam. Dann würde das nämlich heißen, der gute Hirte führt nicht zu so einem reißenden Wasserlauf, wo ein Schaf nicht ohne Gefahr trinken kann, sondern das Wasser ist still genug, damit es in Ruhe seinen Durst löscht. Voller Dankbarkeit bekennen, was Gott der gute Hirte mir schenkt. Das ist der Weg eines Christen. So könnte man den fragen, dem es gerade gut ergeht, Christenmensch, überleg mal genauer, wo entdeckst du das denn zurzeit in deinem Leben? Solche grünen Auen, frisches Wasser, Dinge, wo du ehrlich sagen musst, Herr, also da lässt es mir zurzeit wirklich an nichts mangeln. Freu dich dran und danke deinem Hirten dafür, das ist der rechte Weg als Jesu Schäflein. Da wirst du nicht leichtsinnig, du vergisst deinen Schöpfer nicht und du wirst auch nicht gelb vor Neid werden, wenn es anderen dann mal tatsächlich besser geht als dir, sondern du kannst unbeschwert und dankbar genießen. Mir wird nichts mangeln. Gehen wir noch einen Vers weiter. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Schon Jesus wusste, und das wusste er nach 40 Tagen im Fasten in der Wüste, man bedenke, schon Jesus wusste, den Teufel darüber zu belehren, dass solches äußere Wohlergehen bei weitem nicht alles und auch nicht das Wichtigste ist, dass Gott, unser guter Hirte, uns schenkt. Und so sagt er ihm dort in der Wüste dem Teufel, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Matthäus 4. So redet auch David in seinem Psalm treffend von der anderen Nahrung, die der Herr für seine Schäflein bereithält. Er erquicket meine Seele. An anderer Stelle, David hat ja nicht nur den Psalm geschrieben, da wird er etwas konkreter und sagt, was er meint. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Psalm 19. So kann sich bis heute jedes Schäflein Jesu über die beste Seelennahrung freuen, die sein guter Hirte für ihn bereit hat. Das Wort Gottes. Unverfälscht, erfrischend in der Wirkung wie grünes Gras für das Tier auf der Weide. In der Tat ist das das größte Geschenk, was unser guter Hirte uns zur täglichen Versorgung anbietet, sein gutes Wort. David, der König, der, der vom Berufs wegen täglich selbst viele Worte zu reden hatte und auf dessen Wort man zu hören hatte, der ist so begeistert über dieses Wort Gottes, er ist so dankbar, dass er nicht nur hier über die Erquickung seiner Seele schreibt, sondern er widmet diesem Wort einem Psalm mit 176 Versen. Der längste Psalm der Bibel, Psalm 119. Und da kommen dann so bekannte Worte vor, wie dein Wort ist meines Fußes Leuchte, dein Licht auf meinem Weg. David wusste auch sehr genau, was ihm fehlen würde, ohne diese Seelennahrung seines Hirten. Und so schließt dieser Psalm in Vers 176 bezeichnend: Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf, suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Gottes Wort, Nahrung für die Seele. Eine echte Erquickung. Eigentlich kann man sich da nur wundern, dass wir als Nachfolger des guten Hirten nicht den ganzen Tag lang futtern. So oft und so viel es geht. Das Ganze immer wieder gut durchkauen, indem wir es bei uns bedenken, wie im Sprichwort, gut gekaut ist halb verdaut. Eigentlich müsste man sagen, wer ohne triftigen Grund beim Gottesdienst oder in der Bibelstunde fehlt, wer keine Zeit findet zur persönlichen Bibellese, der ist eigentlich wie die Sprösslinge, die, wenn die Mutter ruft, Kinder, es gibt Essen, die dann alles Mögliche tun, nur eben nicht zum Essen kommen. Und die sich dann wundern, wie sich bald Hungergefühle und wenig später echte Mangelerscheinungen einstellen. Wenn wir also zu Gottes Wort einladen, dann können wir uns vorstellen, wie unser himmlischer Vater zu seinen Christen ruft, Kinder, es gibt Essen. Wohl dem Schäflein, das sich dann einstellt auf der geistlichen Weide und die Seelennahrung seines Hirten zu sich nimmt. Dass das ganz unmittelbar Auswirkungen auf mein Leben hat, das wusste auch schon David. Und so fährt er fort, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Auf rechter Straße oder wörtlich übersetzt in Pfaden der Gerechtigkeit. Also das meint Lebenswege, die vor Gott recht sind. Wege, die in seinem Sinne begangen werden. Wege, die in den Spuren seines Wortes gehen. In der Verwirrung unserer Zeit fragen ja heute viele Menschen, was soll ich tun, dass ich leben kann, dass das auch gelingt. Jeder sagt mir was anderes. Der klugen Ratschläge auf dem Markt der Möglichkeiten ist kein Ende. Und bei professionellen Ratgebern ist tatsächlich im wortwörtlichen Sinne guter Rat manchmal sehr teuer. Man hat ein kostenintensives Honorar zu entrichten oder ähnliches. Sein Leben richtig leben, an guten wie an schweren Tagen, keine leichte Aufgabe. Es ist gut, wenn uns Gottes Wort hier Vorbilder gibt, etwa unseren David. Der wusste aus eigener Erfahrung, wie das gelingen kann. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Noch so ein Vers aus dem besagten 119. Psalm zu bringen. Viele Christen können das bezeugen, gerade wenn man mit Geschwistern redet, die im Glauben alt geworden sind. Die erzählen einem das oft, die sagen dann, also da wo ich auf Gottes Wort gehört habe, da kann ich rückblickend sagen, hier, da lief es richtig. Da waren es gute Führungen, die zum Ziel führten, auch dort, wo die Wege nicht einfach waren. Der gute Hirte hat mich tatsächlich auf rechter Straße geführt, wenn ich auf sein Wort gehört habe. Sehen wir jetzt, warum diese Seelennahrung so wichtig ist. Ja, wenn das Schäflein Jesu sein Wort aufnimmt und es recht bedenkt, dann kann die Seele schließlich Klarheit gewinnen und aufatmen, weil man die richtigen Wege beschreiten wird und sich nicht auf eigenen Wegen verirrt. Wohl dem, der immer mehr, immer tiefer diese geistliche Nahrung aufnimmt. Ich will damit für heute schließen und die Verse 4 bis 6 das nächste Mal auslegen. Ich denke, es gibt da noch manches zu entdecken in diesem Psalm. Ob etwas davon deutlich geworden ist, was für einen guten Hirten wir haben als Christen, lasst uns dankbar annehmen, was er uns gibt. Wer sein Leben an Jesus, den guten Hirten, abgibt, der ist wahrlich kein dummes Schaf, das nicht allein im Leben zurechtkommt, sondern der ist ein Mensch, der das Beste gefunden hat, was es gibt. Den Herrn, seinen guten Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass wir bei dir wirklich einen guten Hirten haben. Herr, wir wollen dich bitten, dass wir immer mehr entdecken, was wir an dir haben. Herr, du siehst auch, wie undankbar wir oft sind, dass wir gar nicht sehen, mit was du uns allem beschenkst. Herr, da lenk doch unseren Blick wieder auf das Richtige, hilf uns, dass wir nicht immer das Negative sehen, sondern all das Gute, was du uns täglich schenkst. Wir wollen dich auch für diejenigen Menschen bitten, die ihr Leben noch nicht dir anvertraut haben, die noch nicht in deiner Nachfolge stehen. Herr, führ du sie zu dir, zeig ihnen, was das heißt, einen guten Hirten zu haben. Und du weißt auch, an wem wir da denken, vielleicht in unseren eigenen Familien, in unserer Nachbarschaft. Da erbarm dich. Wir wollen darauf vertrauen, dass du auch heute noch Menschen in deine Nachfolge rufst. Sei du bei all den Geschwistern, die gerade durch schwere Zeiten gehen. Du weißt, was es alles für Nöte gibt, auch in unseren Gemeinden. Dann wollen wir dich gerade für die bitten, dass du ihr Vertrauen auf dich stärkst, dass du wirklich ihr guter Hirte bist, in guten wie auch in schlechten Zeiten. Richte du sie auf. Wir denken ganz besonders auch heute an unsere Kranken. Erbarm du dich über sie. Was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.